dass die Menge von Hormuz stillgelegt werden kann durch iranische Drohnen und Raketen und so weiter, dass das nicht einkalkuliert worden ist, ist ja wahnsinnig. Im Vergleich dazu wirken die Neocons unter Bush wie geniale Strategen. Wie alt war ich, 16 oder sowas, ne? Dachte ich, das sind die beklopptesten Leute, die es gibt in der Weltpolitik. Und jetzt sind wir nochmal ganz woanders.
Herzlich willkommen bei Jacobin Weekly. Ich bin Lauren Balhorn, Chefredakteur von Jacobin. Seit über 2 Wochen tobt ein israelisch-amerikanisch geführter Luftkrieg gegen den Iran. Ein Land, das vor wenigen Monaten selbst einen Massenaufstand erlebt hat, der in blutiger Repression endete und unter vielen Menschen die Hoffnung geweckt hat, zumindest für eine kurze Zeit, dass es eine positive Veränderung in dem Land geben könnte. Doch statt dass die Menschen in Iran die Chance bekommen, die Zukunft ihres Landes und die Politik ihres Landes selber zu gestalten und selber in die Hand zu nehmen, haben die Machthaber in Tel Aviv und Washington entschieden, dass sie diesen Wandel für sie herbeibombardieren werden, indem sie führende Regierungsfunktionäre töten und natürlich auch zahlreiche, sogar tausende Zivilisten gleich mit. All das haben wir irgendwie doch schon 2003 erlebt in Irak und Afghanistan, könnte man sich denken. Aber offenbar hat Donald Trump ein zu kurzes Gedächtnis, um sich an diese Fehler, die er damals sehr stark kritisiert hat, zu erinnern, und probiert es einfach noch einmal. Was könnte dieser Krieg für die Region bedeuten? Was ist das strategische Kalkül dahinter, sowohl in Washington als auch in Israel? Und warum ist die Bundesregierung so völlig unfähig und nicht in der Lage, eine eigene Position gegen diesen völkerrechtswidrigen Krieg zu artikulieren? Darüber werden wir gleich sprechen mit unserem Gast heute, Daniel Malwetzki, Dozent an der Universität Hongkong und auch Autor des Buches »Die Welt nach dem Westen«. Eigentlich war Daniel schon vor geraumer Zeit eingeladen, um über den Artikel in seinen Artikel in der neuen Jacobin-Ausgabe zu sprechen. Allerdings aufgrund der Situation momentan im Iran haben wir uns kurzfristig für einen Themenwechsel entschieden. Dennoch denke ich, dass ihr vieles aus dem Gespräch ziehen werden könntet. Ich habe auf jeden Fall dabei einiges gelernt. Doch bevor wir zu dem Gespräch mit Daniel überspringen, habe ich noch einen Hinweis für euch. Und nein, nicht der übliche Hinweis, den ich jede Woche gebe darüber, dass ihr uns unbedingt abonnieren solltet, sondern ein anderer. Und zwar, dies wird vorübergehenderweise die letzte Folge von Jacobin Weekly sein. Nein, wir stellen die Produktion nicht ein, aber ich gehe in eine längere Pause und komme dann im Herbst zurück mit etwas Neues für euch. Hört bitte bis zum Ende des Gesprächs, um mehr darüber zu erfahren. Es war mir auf jeden Fall eine Ehre der letzten 2 Jahre, diesen Podcast zu hosten, und ich freue mich, dann bald zurückzukommen. Bis gleich mit Daniel. Hi Daniel und herzlich willkommen bei Jacobin Weekly.
Hallo Lauren.
Daniel, als wir vor mittlerweile einigen Wochen uns verabredet haben, eine Folge diese Woche aufzunehmen, war der Plan, dass wir eigentlich über deinen Artikel in der kommenden Jacobin-Ausgabe sprechen. Doch die Welt hat sich inzwischen oder seitdem quasi weiterentwickelt. Wir haben jetzt seit 2 Wochen einen Krieg im Iran, angezettelt von den Amerikanern und den Israelis, der massive Umbrüche verursachen könnte, sowohl in der Weltwirtschaft als auch in der Weltpolitik. Und deshalb müssen wir verständlicherweise über das sprechen. Deshalb würde ich gern zum Einstieg dich einfach fragen, also eine simple, aber doch recht komplexe Frage: Was war eigentlich das Ziel dieses Angriffs von Trump und Netanyahu? Glaubst du, es gibt sowas wie ein klares Kalkül dahinter? Trumps Aussagen dazu ändern sich jeden Tag. Können wir da wirklich eine klare Strategie erkennen?
Eine klare Strategie können wir nicht erkennen. Und du hast recht, die Ziele werden immer wieder reformuliert, was dazu führen kann, dass man einen Exit finden kann. Ja, weil man hat ja alles einmal als Ziel formuliert. Da kann man auch alles eben als Gewinn verbuchen, wenn man sich dann dazu entscheidet. Ich glaube, man darf hier nicht allzu sehr den Reden von Trump folgen, sondern muss sich überlegen, was die grundlegenden Interessen hier sind, seitens der USA, seitens Israel. Die sind überschneidend, aber nicht ganz deckungsgleich. Und da müssen wir einmal in die Geschichte zurückschauen. Das grundlegende Interesse am Golf der USA ist, dass es da keine antiwestliche oder feindliche Macht gibt, die die Ölausfuhren kontrollieren kann. Das ist das Grundziel. Dazu hat Gilbert Achcar im englischsprachigen Jacobin gerade ein Interview auch gegeben, was ich genau empfehlen würde. Das ist aber auch etwas, was eher so konservative Geostrategen sagen. Das ist einfach eine materialistische Sicht auf das Interesse am Golf. Also das ist das eine, das ist so grundlegend historisch. Das ist auch nicht neu, ne? Also das Interesse an einem pro-westlichen Iran ist ja älter. Also es geht ja auf den Coup gegen Mossadegh zurück, 53. Na, das ist das eine. Jetzt ein bisschen zeitnäher. Die Israelis und die Amerikaner wollen beide keinen nuklear bewaffneten Iran. Für die Israelis wäre das, also ne, es würde als existenzgefährdend wahrgenommen werden. Vermutlich nicht zu Unrecht. Und ein nuklearer Iran wäre eben in der Lage, die militärische Dominanz Israels in der Region zu brechen. Das ist das Zweite, also das eine Interesse, was deckungsgleich ist zwischen diesen beiden Ländern und wo es ein bisschen divergiert, ist, glaube ich, die Frage, wie weit es gehen soll in Sachen Regime Change. Also wenn man sich jetzt Donald Trump anguckt oder die Donroe-Doktrin, die ja dann so in dem Venezuela-Kontext formuliert worden ist, Donald Trump will eigentlich keine Regime Changes mehr machen. Das war ja auch ein Wahlversprechen. Das weißt du besser als ich, aber ein Teil des MAGA-Versprechens war, nicht mehr in diese Forever Wars sich zu versteigern. Jetzt droht exakt das aber zu passieren im Iran. Die Lösung dieses Problems, was sozusagen, dass man keinen Regime-Change macht, aber die Regimes, die da sind, verändert, indem man zum Beispiel Maduro wegnimmt und dann mit der Rodriguez Geschäfte macht. Ja, ich glaube, das ist auch der Gedanke von Trump hier. Also Trump braucht, also diese Rede von einem demokratischen, freien Iran, das wäre zwar schön, ist nicht Trumps Ziel. Und Israel hätte gerne einen Regime-Change. Und wenn es das nicht bekommen kann, dann einen Iran, der so geschwächt ist oder auch in sich im Krieg, dass er keine Gefahr darstellt. Also ich glaube, da gibt es vielleicht keine Deckungsgleichheit zwischen diesen beiden Ländern. Vielleicht das ist mal so als groben Anfang. Ja. Aber wenn ich da nochmal kurz weiterreden darf, ich glaube, es gibt sozusagen drei Zeiten,
Gern.
die man sich anschauen muss. Drei Zeiten. Das eine ist die längere, also der Kalte Krieg, der Mossadegh-Coup, die iranische islamische Revolution 79. Die zweite nähere Zeitlinie ist der 7. Oktober. Mein Gefühl war nach dem Hamas-Angriff, Anschlag, dass der Konflikt jetzt in eine existenzielle Phase übergeht und dass der Krieg, der in Gaza dann begonnen hat und im Libanon, irgendwann in Teheran enden würde. Also für mich war sozusagen am 8. Oktober klar, dass es bis nach Teheran führen würde. Das ist sozusagen die zweite Zeitlinie, die näher dran ist. Und die dritte ist für mich, sind die Proteste im Iran im Januar, die brutal niedergeschlagen worden sind. Wir wissen auch hier, wir hatten das gerade im Vorfeld, Vorgespräch erwähnt, es ist sehr unklar, genaue Daten aus Iran zu bekommen. Ja, es ist aber sicher, dass Tausende vom Regime niedergemetzelt worden sind. Und das wirkt nach außen natürlich wie ein Zeichen der Schwäche, dass das Regime jetzt stottert und vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, eben anzugreifen. Ja, also ich würde auch manchen Figuren unterstellen, dass sie geglaubt haben, dass das Regime wirklich fällt, wenn man nachhilft mit ein paar Bomben. Aber aus der Geschichte weiß man, dass über Luftkampagnen, eigentlich reine Luftkampagnen, noch nie ein Regime ausgewechselt worden ist. Aber ich glaube, ohne die Proteste im Januar hätte man die Chance sozusagen jetzt nicht gesehen. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, ist eben diese Maduro-Entführung, die ja von einem militärischen Standpunkt aus sehr gut funktioniert hat. Und das ist ja exakt das, was Trump liebt. Eine Show amerikanischer militärischer Macht, viel Brimborium, es klappt und es geht schnell. Und ich glaube, dass die Fantasie auch da war, das nochmal zu machen. Und man darf diesen Faktor Fantasie auch nicht unterschätzen. Also wir beide erinnern den Irakkrieg 2003, was aus dem Krieg rauskam, war ja nicht das Ziel. Der Gedanke war ja wirklich, dass man aus dem Irak einen liberal-demokratischen westlichen Staat machen würde. Ne? Also ich glaube auch, sozusagen, man muss das materielle Interesse sich anschauen und das sich historisch anschauen, aber man darf den Faktor Fantasie und Ideologie und auch Planlosigkeit gerade bei dieser Administration nicht unterschätzen.
Ja, aber das wäre dann meine zweite Frage. Also die Planlosigkeit dieser Administration, daran zweifle ich überhaupt nicht. Ich meine, immerhin hat Trump dann nach dem Start des Angriffs mehrmals ziemlich offen über Regime Change fabuliert sozusagen, aber vielleicht auch einfach in der reinen Begeisterung, dass der unmittelbare Angriff noch besser lief, als er erwartet hat. Aber wie würdest du das einschätzen? Es gibt ja viele Diskussionen, Debatten in den letzten Tagen, wer eigentlich die Hauptschuld für den Krieg oder nicht der Hauptschuld, aber wer hat das eigentlich initiiert? Ist das eigentlich eine Initiative Netanyahus, wo er dann Trump überzeugen konnte, mitzumachen? Also ist es ein Fall von the tail wagging the dog sozusagen? Oder weil das finde ich eigentlich eine sehr lange Debatte in international relations und in internationalen Beziehungen ist, wer da eigentlich die Hose anhat sozusagen. Und es sieht aus, momentan zumindest, als hätten zumindest die israelischen Akteure ein bisschen mehr Plan von dem, was sie machen.
Ich glaube, die meisten Akteure haben mehr Plan von dem, was sie machen, als Donald Trump, Pete Hegseth, Rubio und diese Gestalten. Ne? Das zuerst. Bei dieser Frage von Tail Wagging the Dog, also meine prinzipielle Position dazu wäre, ist, dass sich die amerikanische Supermacht, die ja auch militärisch immer noch die mehr oder weniger unipolare Macht ist, seine Politik nicht diktieren lässt von kleineren Staaten, vor allem nicht im geostrategischen, in der geostrategisch wichtigsten Region der Welt. Und wenn man sich Israels Schlagfähigkeit anschaut, Israel ist, wenn man es rein militärisch betrachtet, eine erstklassige Investition für die amerikanische Rüstungsindustrie. Also was aus dem Geld gemacht wird an militärischer Effizienz, bekommen die USA nirgendwo sonst. Ja? Und also das wäre das Erste. Ne? Ich würde da immer das amerikanische Interesse primär setzen, gerade dort, wo es so zentral ist. Ich meine, es geht ja um nichts weniger als um den Zugang zu Öl, was nun mal das Blut in den Adern der Weltwirtschaft ist. Ja, ich glaube, da lässt sich eine amerikanische Supermacht nicht sozusagen die Schritte diktieren. Es ist natürlich schon so, dass auch unter der Biden-Administration Netanyahu ein Interesse daran hatte, gegen den Iran härter und direkter vorzugehen und dass Joe Biden nicht wollte. Ja, und jetzt ist so, dass Trump das aber macht, der diese Forever Wars nicht wollte. Und da, glaube ich, müssen wir wieder zurückgehen zu der Maduro-Entführung und dem Erfolg, den es da gab und den Protesten im Januar. Ich glaube, Trump dachte wirklich, das wäre so eine schnelle Geschichte, in and out, shock and awe und dann irgendwie irgendwas und dann, genau, haben sich die Ziele verwirklicht. Ich glaube wirklich nicht, dass sie das, was jetzt ist, geplant haben. Also, dass sie nicht mal damit gerechnet haben, dass die Meere von Hormuz so stillgelegt werden kann durch iranische Drohnen und Raketen und so weiter. Dass das nicht einkalkuliert worden ist, ist ja wahnsinnig. Ne? Also,
ja.
Und
ja.
Ich meine, im Vergleich dazu wirken die Neocons unter Bush wie geniale Strategen. So, und wir haben uns damals, ne, ich wie alt war ich, 16 oder sowas, ne, dachte ich, das sind die beklopptesten Leute, die es gibt in der Weltpolitik. So, und jetzt sind wir nochmal ganz woanders. Das ist wirklich dieses berühmte, eine Geschichte, die Geschichte wiederholt sich als Farce. Sie war zwar damals schon Farce und jetzt ist es sozusagen eine doppelte Farce. Und die Frage ist, wie oft kann Geschichte sich als Farce wiederholen, bis sie dann wirklich vorbei ist?
Ja, du hattest vorhin gesagt, am 8. Oktober war dir schon klar, dass der Gegenschlag bis nach Teheran reichen wird. Das wollte ich dich auch fragen, ist, wie kann man diesen Angriff im Verhältnis setzen zu dem Waffenstillstand in Gaza? Also wir hatten jetzt 2,5 Jahre lang oder 2 Jahre lang, jetzt sind 2,5 Jahre her, aber wir hatten 2 Jahre lang ein, kann man sagen, Vernichtungskrieg bisher undenkbaren Ausmaßes im Gazastreifen, wo zumindest bisher Israel mehr oder weniger unbestraft davon wegkommen konnte. Und jetzt eine neue Kampagne ein paar tausend oder tausend Kilometer weiter östlich. Ist das, also du hast ja quasi schon impliziert, dass das eine strategische Vision ist von Netanyahu. Geht es jetzt darum, wie Markus Lanz neulich suggeriert hat, um sowas wie die Errichtung eines Großisraels?
Ich kann mir vorstellen, dass Markus Lanz mit dieser Spekulation nicht ganz unrecht hat. Ich glaube, es geht darum, dass man militärisch in dieser Region eben eben dominant ist, ne, und diese Dominanz auch zeigt. Das Problem ist, man kann nicht hegemonial werden allein durch militärische Macht. Das kennen wir von Gramsci oder Weber. Man kann sozusagen mit reinen Machtmitteln so eine sehr, sehr unsichere Stabilität vorübergehend erzeugen. Aber was du eigentlich brauchst, ist eine politische Befriedung der Verhältnisse und sowas wie ein Glauben an die Legitimität dessen, was du tust. Und das heißt in diesem Kontext, dass es eine irgendwie politisch geartete Lösung der Israel-Palästina-Frage geben muss. Also irgendwie eine Art von palästinensischer Souveränität, wie immer die aussehen mag. Ja, also das europäische, die europäische Idee, die vorgetragene, war ja die der Zwei-Staaten-Lösung. Ich glaube, ohne die wird das nicht klappen. Genau. Der Krieg würde, also was am 8. Oktober angefangen hat, musste meiner Meinung nach in Teheran enden. Also es ist jetzt sozusagen folgerichtig und sowas wie der letzte Schritt. Die Frage ist, ob er funktioniert. Ich glaube, dass wir jetzt wirklich, genau, also eigentlich schon mit dem 7. Oktober in so eine existenzielle Phase getreten sind. Und das ist auch jetzt der Fall, ist auch wenn man aus von der Regierung in Teheran aus auf die Geschehnisse blickt. Also für das iranische Regime ist dieser Krieg ein Krieg existenzieller Natur. Und deswegen ist es auch nicht so leicht, aus dem rauszukommen. Es gibt ja jetzt die Idee, oder die Spekulation, dass Trump irgendwie eine Exit-Strategie suchen wird. Die Frage ist, warum will die iranische Führung jetzt diesen Krieg aus der Hand geben, wo sie ja scheinbar die USA in eine längere Konfrontation verwickeln können, die sie vielleicht nicht mal verlieren. Ne? Weil für Iran nichts zu verlieren bedeutet, dass das Regime überlebt. Das ist alles. Und das würde es höchstwahrscheinlich, auch wenn es zu einem, oder vielleicht gerade sogar wenn es zu einem Bodentruppeneinsatz kommen würde. Also ja, kurze Antwort. Für mich wäre das sozusagen das Ende dessen, was am 8. Oktober angefangen hat, der Gegenschlag sozusagen. Die Frage ist, ob und wie das funktionieren kann. Also ich hatte als realistisches Outcome gesehen, dass man das machen würde, was im Juni passiert ist, also diesen 12-tägigen Junikrieg, sozusagen etwas die iranischen Kapazitäten reduzieren, wie man im Militärjargon sagen würde, nur mehr und härter, und dass man das alle paar Jahre sozusagen macht, sozusagen als ja geringstes Outcome diesen Krieges, mit dem sich Trump vielleicht zufrieden geben könnte. Aber die Befürchtung ist, dass Iran jetzt gar nicht ein Interesse daran hat, irgendeiner Art von Exit-Deal zuzustimmen, und dass es eine lange Geschichte wird. Und ja, eine mit potenziell ja jetzt schon globalen Folgen. Ne? Dabei ist es auch, jetzt komme ich ein bisschen an der Frage ab, so ein sehr, sehr seltsamer Krieg, das hat der Adam Tooze festgestellt. Das ist so ein Krieg über mehrere tausend Kilometer Entfernung, der nur in der Luft geführt wird, über verschiedene Staaten hinweg, ohne Bodentruppeneinsatz. Ja, also ich glaube, auch so eine Art von Kriegsführung ist eigentlich komplett, gab es eigentlich auch noch nie so wirklich. Ne? Ja.
Und ist vielleicht dabei, liefert vielleicht sowas wie eine Blaupause für imperiale Strategie in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, zumindest für die USA, Trump weiß, dass wenn amerikanische Soldaten anfangen zu sterben, das hat George W. Bush sozusagen damals erlebt im Irak, dass auch die öffentliche Meinung ganz schnell kippen kann. Aber solange die Tote auf unserer Seite sozusagen sehr begrenzt bleiben, kann man ja auch ganze Städte, ganze Landstreifen in Schutt und Asche legen. Die amerikanische Bevölkerung ist davon weit weg entfernt und es scheint auch keinen großen Effekt zu haben in den politischen.
Ich weiß nicht, ob es mich überrascht, aber es schockiert mich. So eine Nachricht wie diese Bombardierung dieser Mädchenschule, wo an die 170 Kinder gestorben sind, ne, gleich am Anfang des Krieges durch amerikanische Tomahawk-Raketen. Dass das etwas ist, was zwar dann irgendwie in der Zeitung steht, aber dann irgendwie auch so als Kollateralschaden sehr schnell abgetan wird. Und mein Eindruck ist, vielleicht irre ich mich, dass sowas zu anderen Zeiten zu einem größeren Skandal geführt hat. Also es ist etwas wie My Lai in Vietnam oder auch das, was der Oberst Klein der Bundeswehr in Afghanistan gemacht hat, dass sowas dann doch stärker skandalisiert worden ist. auch in moralischer Hinsicht, weil es ja ein großes Verbrechen ist. Na? Und jetzt haben wir uns sehr daran gewöhnt, auch im Kontext von Gaza, dass da einfach mal 10.000, 20.000 Menschen sterben und dass man das so als Kollateralschaden irgendwie abtut, weil diese ganze Kriegsführung irgendwie nah dran wirkt über Social Media, aber auch doch extrem weit weg ist, auch durch Rassismus natürlich, aber auch durch andere Mechanismen, die ich noch nicht so ganz durchschaue, aber eine unglaubliche Abhärtung. Und das ist das, was mir auch nochmal sozusagen zusätzlich auch bei der deutschen Debatte eine tiefe Angst macht. Und das hat damit zu tun auch mit dieser Rede von Marco Rubio bei der Sicherheitskonferenz in München, wo er eine zivilisatorische Rede gehalten hat, in der er den europäischen Imperialismus gepriesen hat und die Kolonialzeit. Und die Europäer sind aufgestanden und haben geklatscht. Na? Und diese Sicht auf die Welt, die da durchkam, ja, so eine aus dem 19. Jahrhundert zutiefst ethnozentrisch, rassistisch, imperialistisch, offen vorgetragen, ohne jegliches Geheimnis, nichts, überhaupt nicht durch die Blume, dass das applaudiert worden ist und sogar wahrgenommen worden ist als eine Art Rückversicherung. Die Amerikaner sind doch auf unserer Seite. Zwar ne, im Sinne einer weißen globalen Suprematie, aber auf unserer Seite. Und da hat sich, glaube ich, auch was verändert, was eingeschlichen, auch in den deutschen Diskurs, eine Grausamkeit, die genau, die rhetorisch weit gediegen ist und für die jetzt aufgerüstet wird. Also wir haben, auch wenn du dir mehr die Rede von Friedrich Merz anguckst, sozusagen schon eine sehr, sehr bellikose Rhetorik in Deutschland, ja, aber noch nicht ganz die militärischen Mittel, um das auch zu realisieren. Jetzt wird daran gearbeitet, nicht die Rhetorik runterzufahren, in die Diplomatie zu gehen oder zu einer Anerkennung der neuen, der Weltneuordnung, sondern es geht darum, die militärischen Mittel der Rhetorik anzupassen. Und was das in 5 Jahren, ja,
sagt
10 Jahren,
auch.
Das sagt er auch. Nee, es wird aktiv so gesagt, ne? Und was das in 5 Jahren, 10 Jahren auch für Deutschland bedeuten mag oder für das Leben in Deutschland oder für die Außenpolitik dieses Landes, das lehrt mich im Ernst das Fürchten.
Ich würde gleich auch gern durchaus über die deutsche Debatte sprechen, aber vielleicht noch eine Frage zu der Situation in der Region. Du hattest vorhin gesagt, Krieg gewinnen für die iranische Seite bedeutet einfach, dass das Regime überlebt. Wenn wir jetzt sowohl die Gegenschläge Irans als auch, ich meine, wir wissen ja nicht wirklich, was gerade in Iran abgeht. Internet ist nach wie vor weitgehend abgeschaltet. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich spreche jedenfalls kein Persisch, kann da auch keine heimischen Medien verfolgen. Aber es sieht schon so aus, als würde das Land oder das Regime, der Staat, wie auch immer, sich relativ gut halten und dass wir auch im Süden von Libanon erleben, dass die Hezbollah zwar geschwächt ist, aber doch nicht so schlecht dastand militärisch, wie man vielleicht vor ein paar Wochen dachte. Also kann es sogar sein, dass dieser Krieg aus Sicht Israels ein bisschen nach hinten losgeht, dass sozusagen die, in Anführung, also die Achse des Widerstands, wie das hieß, von Hezbollah, Assad und Iran, doch nicht ganz raus aus dem Spiel ist?
Also ich glaube, es ist erstmal sehr, sehr schwer, gegen netzwerkartig organisierte Akteure zu gewinnen. Es ist auch sehr schwer, gegen Akteure zu gewinnen, die eigentlich gar nicht so viel brauchen, um eine Drohne zusammenzuschrauben. Also dass die Houthis Schiffsverkehr lahmlegen können, ist ja eigentlich unglaublich. Ich meine, das ist jetzt kein militärisch besonders beeindruckendes Outfit. So, also es ist sehr, sehr schwer, einfach gegen Netzwerke zu gewinnen, die eigentlich wie Aufständische arbeiten. Und diese Lehre ist nicht neu. Also die USA und die westlichen Verbündeten haben in Afghanistan nach 20 Jahren nicht gewonnen. Man hat 20 Jahre lang gebraucht, um die Taliban durch die Taliban zu ersetzen. Auch im Irak konnte man nicht gewinnen. Ja, also man sieht, dass es militärisch sehr schwer möglich ist, gegen diese Gruppen wie Hamas, wie Hezbollah, wie die Houthis zu gewinnen. Es braucht eben politische Lösungen, für die mir aktuell auch einiges an Kreativität fehlt. Zum iranischen Regime noch kurz. Man muss ja auch wirklich im Auge behalten, dass dies ein Regime ist, das die eigene Bevölkerung wirklich hemmungslos abschlachtet. Ne? Also ein grausamer Akteur eigentlich. Weshalb ich glaube auch der Gedanke, dass das Regime schwach ist, jetzt auch für mich gar nicht immer so fernliegend war. Ja, das war ja auch diese Sache in Syrien. Man dachte, Assad wäre stabil, aber es hat sich herausgestellt, dass ein Regime, was so stark auf Gewalt beruht, doch nicht so stabil ist. Das Problem ist, dass die Alternative oftmals auch schlimmer sein kann, ne? Wie jetzt in Syrien vielleicht sogar auch der Fall. So, ne? Oder zumindest ist nicht sozusagen freiheitlich, demokratisch, progressiv oder so sein muss keineswegs. Und ich glaube, genau, im iranischen Fall ist es eben auch ein Problem, dass genau, das ist sowas wie eine geeinte Gegenbewegung gegen dieses Regime im Iran nicht gibt und auch außerhalb nicht gibt. Es gibt viele Gruppen, die gegen das Regime sind, aber die agieren eben nicht zusammen, weil sie auch grundlegend divergierende Interessen und Vorstellungen haben, die eigentlich noch wirklich aus den 70er Jahren, aus den Kämpfen von damals quasi überdauert haben. Aber ja, auf jeden Fall, dieser iranische Staatsapparat ist extrem gewaltgeübt. Viele seiner Persönlichkeiten sind auch aus dem Iran-Irak-Krieg hervorgegangen. Das sind wirklich gestählte Leute. Und die Armee des Iran ist auch groß. Also wenn man die Revolutionsgarden zusammenzählt mit der offiziellen Armee, kommt man, glaube ich, auf ungefähr 600.000 Leute. Extremer, interner, repressiver Gewaltapparat. Und das Land ist groß, es ist bevölkerungsreich. Das ist kein, zu glauben, dass man das sozusagen einfach so magisch auflösen kann, ist halt wirklich wahnsinnig. Und das hat mich auch in der deutschen Debatte dann so gestört. Gleich am Anfang wurde so eine Opposition aufgemacht zwischen, wer fürs Völkerrecht ist, ist auch für das Regime. So, und wer gegen das Völkerrecht ist, ist gegen das Regime. Was Quatsch ist, weil man kann gegen diesen Krieg sein und gegen dieses Regime, weil man vielleicht auch sehen kann, dass dieser Krieg das Regime vielleicht gar nicht schwächt, sondern eventuell sogar eher stärkt. So, das könnte ja auch ein mögliches Outcome sein dieser Sache. Also auf jeden Fall klar, dass die Protestbewegung des Januar nicht unter einem Bombenhagel bei massiver innerer Repression und Kriegsandrohungen der eigenen Regierung, die Bevölkerung, dann in Teheran die Paläste stürmt. Also diese Erwartungshaltung, wenn sie auch in Deutschland jemand gehabt haben sollte, was, glaube ich, der Fall war, wow.
Es erinnert mich auch, ich meine, da, ich weiß nicht, wer das erste Mal gesagt hat, aber ich kann mich einfach noch zu Irakkriegszeiten erinnern, dass man oft gesagt hat, wir haben den Irakern oder Irakis, meine ich, die Chance weggenommen, selber Saddam zu stürzen und selber die Diktatur zu erledigen. Und das lässt natürlich tiefe Spuren, psychologisch, aber auch soziopolitisch in einer Gesellschaft, wenn durch so einen Eingriff von außen Veränderungen herbeigeführt wird. Bisher ist jedenfalls noch keine Veränderung zu sehen im Iran. Aber lass uns noch mal auf die Weltlage gucken und dann wirklich ein bisschen tiefer reinschauen in die Debatte in Europa, vor allem die Debatte in Deutschland, die wir, glaube ich, beide ziemlich grausam finden. Aber zuerst würde ich gern so die globalen Koordinaten abstecken. Ich meine, du hast letztes Jahr ein Buch rausgebracht, Die Welt nach dem Westen, mit so einer zentralen These, dass die USA sich zunehmend aus der imperialen Rolle zurückzieht oder gar nicht mehr diese Rolle ausüben kann, wie sie das in den letzten 80 Jahren gemacht hat, dass neue Akteure entstehen. Ich meine, wir kennen ja das Spiel, China, Russland, Indien, Multipolarität ist ja nichts Neues. Aber bei dir war vor allem herausgehoben oder interessant ist diese Planlosigkeit, diese Ahnungslosigkeit der Europäer, die nicht mehr wissen, was sie tun sollen, ohne USA da. Ich würde einerseits sagen, ich meine, du hast selber gerade vorhin gesprochen von einer immer noch unipolaren Macht. Also die USA ist vielleicht doch noch wesentlich imperialer, als wir vielleicht vor einem Jahr dachten oder auch vor 6 Monaten. Aber diese Planlosigkeit der Europäer ist wirklich erstaunlich. Also das hat sich überhaupt nicht verändert. Diese Planlosigkeit und auch diese, ich glaube, Vasallenhaft habe ich dir vorhin geschrieben, was ja vielleicht nicht das beste Wort ist, aber wie schnell, sei es Keir Starmer, sei es Friedrich Merz, ich meine, die einzigen, die scheinbar Gartenrückgrat haben in Europa, ist irgendwie, also Sanchez aus Spanien natürlich. Jetzt hat Meloni immerhin gesagt, Italien wird sich an dem Krieg nicht beteiligen. Aber trotz aller Zerrüttungen der letzten Monate und offener Disrespekt von Trump, Europa ist nicht in der Lage, nicht mal mit einer Stimme zu sprechen, aber auch so das Mindeste an völkerrechtlichen Standards, für sie sie angeblich stehen, dann gegenüber Trump zur Geltung zu bringen.
Ja, ich sage gleich was zu Europa, kurz zum Begriff oder zu den Begriffen Unipolarität, Multipolarität. Ökonomisch ist die Welt nicht mehr unipolar, das ist klar. Und wir können gleich auf die Wirtschaftszahlen von China, Indien und so weiter eingehen. Militärisch ist es so, dass die USA zumindest nach offiziellen Zahlen über das Dreifache dessen ausgeben, was China ausgibt. China ist Nummer zwei in Sachen Militärausgaben. Und die USA sind das einzige Land, was global militärisch agieren kann. Also China kann und will auch aktuell nur in seiner Nachbarschaft agieren, Russland und Ukraine. Trotzdem ist es aber so, dass sich Donald Trump eben nicht direkt mit Russland und nicht direkt mit China anlegen möchte. Ja, was sozusagen auch ein Zeichen von militärischer Multipolarisierung ist, weil man jetzt keinen Krieg über die Kerninteressen, die China hat oder die Russland hat in der Ukraine oder in Taiwan, anzetteln möchte. Und deswegen vielleicht so dieser Weg über Venezuela oder über Iran, kleinere Gegner erstmal zu besiegen. Stephen Wertheim, der ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der das Quincy Institute mitleitet in den USA, der spricht hier von der Punch-Down-Doctrine, die auch Pete Hegseth sehr offensiv formuliert. Man schlägt sozusagen Gegner niedrig, die kleiner sind als man selbst. Ne? Und das tut man mit aller militärischer Stärke. Das ist der Versuch. Vielleicht so viel zum militärischen Blick auf diese Uni versus Multipolaritätsfrage. Jetzt zu Europa. Beginnen wir mit den Outliern. Du hast es schon Pedro Sanchez erwähnt. Ich finde ihn tatsächlich momentan sehr interessant, weil er so ein ganz anderes Programm anbietet. Er war ja auch wirklich, glaube ich, sehr genervt von der Performance von Merz im Oval Office. Spanier sind auch stolz, dass sie nicht auf sie sitzen. Aber wenn du dir anguckst, was er sagt, ist sehr interessant. Also er spricht von europäischer strategischer Autonomie und dass er bereit ist, das Geld, was er nicht in die NATO stecken möchte, in die europäische Verteidigungsfähigkeit zu stecken. Er nennt Merz oder seine Vertreterin einen Vasallen, der keine Ahnung hat. Auch erstaunliche Sprache innerhalb der EU, finde ich. Spanien setzt sehr viel stärker auf erneuerbare Energien. Also in Spanien hat man schon stärker Abschied genommen von der fossilen Welt und ich glaube, dass die aktuelle Krise auch ein weiteres Argument, also wie viel braucht man noch, ein weiteres Argument dafür ist, das Öl- und Gaszeitalter hinter sich zu lassen und massiv in Erneuerbare zu investieren. Und Spanien bewegt sich auch sozusagen auf China zu, auch um Druck gegenüber den USA aufzubauen. Man hat ja Karten in der Hand, ne? Ohne jetzt aber irgendwie sozusagen in dieses Multipolarity-BRICS-Ding reinzufallen oder sowas. Das nicht, aber es ist sozusagen der Versuch, Europa strategisch autonom zu machen, was ja eigentlich die Franzosen auch immer schon wollten oder zumindest gesagt haben. Und jetzt ist es dann vielleicht so, wenn die Spanier anfangen, wenn die Franzosen sagen, das ist aber eigentlich unser Ding und machen das mit. Also man sieht da schon sozusagen eine Zweiteilung in Europa, natürlich auch über Gaza. Also Pedro Sanchez hat ja, wenn ich mich nicht irre, wirklich von Genozid auch gesprochen oder von genozidalem Krieg. Das ist der Kontrast zu Berlin, das könnte ja gar nicht größer sein. Ne? Also erstmal, um das sozusagen zu observieren, auch sozusagen, auch wenn man das so völlig wertfrei observiert, es ist ein großer, großer Split in der politischen Wahrnehmung innerhalb Europas. So, und dieses fast schon kriecherische, das habe ich vor allem wahrgenommen bei Mark Rutte, den finde ich enorm, den NATO-Generalsekretär, der hat schon sowas. Das ist schon irgendwie beängstigend, wie sehr er sozusagen bei Donald Trump reinkriecht. Aber ja, man hat also dieser Angriff auf Iran, der wurde zumindest am ersten Tag erstmal so relativ stark applaudiert. Aber dann hat man ja auch wieder zurückgerudert. Also gerade Merz, der sagt ja Dienstag was anderes als Montag, als Mittwoch. Ich konnte ihm auch nicht mehr so ganz folgen. Also ihm fiel dann ja auch auf, dass dieser Krieg jetzt nicht irgendwie in 3-4 Tagen vorbei ist und dass es eine globale Energiekrise sondergleichen geben könnte, die Deutschland vielleicht als allerletzter Industriestadt der Welt aktuell braucht. Ne? So. Diese These von der Planlosigkeit, die muss ich leider sagen, sehe ich aktuell sehr stark bestätigt. Also für mich wirkt tatsächlich Spanien aktuell wie das einzige Land der Regierung mit einem Plan. Und vielleicht ist es auch so, das ist ein bisschen spekulativ, aber ich glaube, dass es so ist. Spanien ist sowas wie der First Mover in Europa, sagen wie das Land, was sozusagen, ne, das ist, als würde man vor dem iPhone in Apple investieren. So, das ist, es fängt früh an, oder im Vergleich zu Europa, sozusagen nicht früh, aber in vielleicht anderen europäischen Staaten, es fängt früh an, sich auf diese postwestliche Welt quasi vorzubereiten. So, ne? Und da kann ich mir vorstellen, dass Spanien doch irgendwie auch innerhalb der EU eine politische Führungsrolle spielen kann. Natürlich, das Zentrum der EU ist sozusagen, ist natürlich Berlin, ist Paris, schon aus ökonomischer Hinsicht, aber vielleicht, was so den politischen Weitblick angeht, vielleicht geht es da ja Richtung Spanien. Ist ja möglich. Ne? Also das sozusagen nur zu deiner These, dass Europa sozusagen da. Ne, also man muss gucken, über wen man hier spricht. Diskussionen sind ja da. Und auch wenn man sich anguckt, was sozusagen zwischen Regierungen und Bevölkerung für einen Dissens auch herrscht, ne, ja, auch in Deutschland. Also, ich meine, die Zahlen sind ja bekannt. Also ein Großteil der Gesellschaft oder der Bevölkerung war sozusagen vor allem in späteren Momenten gegen Waffenlieferungen für den Gaza-Krieg. Ein Großteil hat sich gegen den Iran-Angriff ausgesprochen, etc. pp. Und da merkst du einfach auch, dass zwischen den, ja, der politischen Klasse, wie man es nennen möchte, und der Allgemeinbevölkerung ja doch so eine Repräsentationslücke auf jeden Fall herrscht. Na, und die ist interessant. Und ich finde es halt auch, und genau. Und es ist halt bedauerlich, dass dann in diese Repräsentationslücke die AfD vor allem reinstoßen kann. Auch außenpolitisch übrigens. Also das ist vielleicht mal ein anderer zu diskutierender Punkt. Genau. Aber die strategische Autonomie Europas und auch der Behauptungswillen Europas, den habe ich eigentlich nur gesehen in der Grönlandfrage. Also da hat man sich gewehrt, weil es da um das eigene Territorium ging, ne? Aber dann, sobald es um den Nahen Osten geht, dann kickt das, was Rubio in München angekündigt hat. Ne? Dann ist wieder, genau, der zivilisatorische Graben geöffnet. Oder siehst du das auch so?
Aber
Also
das
das war irgendwie meine
deutet
Wahrnehmung.
doch
Das ist,
auf
ja.
eine recht, ich meine, das deutet auf eine, was heißt deutet, sondern es weist auf eine sehr gefährliche und instabile Periode hin. Weil, ich meine, du hattest ja gerade gesagt, die USA ist halt wirtschaftlich nicht mehr, aber militärisch immer noch eine unipolare Macht. Und eine unipolare Macht, die ihre Stellung zunehmend auch nur militärisch halten kann. Ne? Also wirtschaftlich aufholen wird die USA nicht mehr können, denke ich mir. Ich glaube, da hat China bereits so viel Terrain sozusagen bereits zwischen den USA geschaffen, das ist nicht mehr aufzuholen. Wir haben also eine gewaltbereite unipolare Macht, die immer unberechenbarer wird und Bündnispartner oder eine europäische Semipol, der aber nicht in der Lage ist, eine kohärente Opposition dazu zu artikulieren. Und dazu Regionalmächte wie China und Russland, die auch nichts dagegen unternehmen könnten, auch wenn sie wollten. Also eigentlich steuern wir auf eine wahrscheinlich eine sehr düstere, Zeit geopolitisch.
Ja, verschiedene Punkte. Also vielleicht erstmal das, was China und Russland in diesem Krieg sehen, davon ihm wollen. Fangen wir mit China an. Ne, es wurde ja spekuliert von einigen geopolitischen Strategen, also sozusagen die Heilkundler der Politikwissenschaft, dass sozusagen es hier um China geht bei diesem ganzen Krieg. Es geht darum, wie China von den Ölströmen aus dem Golf abzukappen und so weiter und so fort. Für China ist Iran ein Partner auf jeden Fall, nicht ein Allianzpartner wie im westlichen Sinne. Also militärischer Beistand wurde noch nie versprochen. Ne, das wird auch nicht erwartet. Aber Iran ist im sekundären Interesse Chinas, und Chinas wirtschaftliche Interessen gehen auch in der Region über den Iran weit hinaus. Also Saudi-Arabien, die Emirate sind wirklich nicht weniger wichtig für chinesische Investitionen als Iran. Ne? Ganz, ganz gewiss nicht. Das heißt, genau. Und was Russland angeht, und genau, und die Ölverknappung, das betrifft Japan und Korea stärker als China. China hat unendlich große Reserven, ja, und dekarbonisiert ja ohnehin recht fleißig. Was Russland angeht, Russland wird ja erstmal, also klar, Iran ist natürlich auch ein militärischer Lieferant für Russland. Also viele von diesen Shahed-Drohnen fliegen in der Ukraine herum. Andererseits ein hoher Ölpreis, das ist wie, ja, das ist so eine Finanzspritze direkt in Putins Arm. Na? Also dieser Krieg kann auch Russland nutzen. Und wenn man es immer so ganz brutal realpolitisch sieht, wenn sich die USA jetzt lange im Iran binden, sozusagen da langsam niedergerungen werden, Bodentruppen entsenden müssen und wenn dann noch vielleicht Russland und China Iran unterstützen militärisch, also geheimdienstlich wird schon einiges geteilt, vor allem von Russland, ich glaube von China, weiß ich nicht genau. Weniger, aber auf jeden Fall, ja, ne? Also, und wenn dann die beiden unterstützen, dann könnte es sogar tatsächlich sozusagen der große Suez-Moment für die USA sein. Also 56 mussten Großbritannien und Frankreich ihre Rolle als imperiale Hegemon im Nahen Osten an die USA abgeben, die zusammen mit der Sowjetunion die Angriffsstaaten Richtung Ägypten, also Großbritannien, Frankreich, Israel zurückgepfiffen hatten. Und das war ein Krieg, den hatten England und Frankreich militärisch gewonnen, politisch verloren. So. Und es kann sein, dass sich Vergleichbares auch heute ereignet im Nahen Osten mit den USA. Ne? Also es stimmt, die USA haben militärisch diese Dominanz, aber die Frage ist auch, wie oft man die ausspielen kann. Also wie viele Kriege kann man verlieren? Na, das ist vielleicht so die Frage. Und Irak, Afghanistan konnte man verlieren. Gilt das auch sozusagen für diesen Krieg? Und da kommen wir auf die Ursprungsfrage zurück. Was sind eigentlich jetzt die Ziele und was sind die iranischen Ziele? Und wenn sich die iranischen Ziele geändert haben, dass man sagt, wir machen jetzt sozusagen es existenziell und für uns ist das Kriegsziel, dass die USA aus dem Nahen Osten verschwinden, dann ist es eine lange Geschichte, ne? Die noch gar nicht ausgestanden ist. Also ich würde immer noch mein Geld drauf verwetten, dass es sozusagen vielleicht kürzer ist. Das ist vielleicht auch Hoffnung mit drin, aber es kann auch anders sein. Ich möchte dazu noch was sagen. Und zwar nachdem Donald Trump ins Amt kam, also vor einem Jahr im Januar. Dann war die Rede ja eher davon, dass man sich aus diesen endlosen Kriegen zurückziehen würde. Und das ist auch, das hat Marco Rubio so klar gesagt, einem Krieg um die Unipolarität aus dem Weg gehen würde. Was aus amerikanischem, also aus dem Mund eines amerikanischen Außenministers etwas völlig, völlig Neues auch war. Ne? Das war natürlich nur eine Fraktion unter mehreren Fraktionen innerhalb des MAGA-Lagers. Also man musste da auch vorsichtig sein. Aber Donald Trump schien so ein Interesse gehabt zu haben an seiner Zollpolitik, an seinen Geschäften. Grönland kann man ja auch kaufen, aber nicht unbedingt an diesen militärischen Abenteuern. Ne? Und ich glaube wirklich, dass ihn Venezuela so ein bisschen auf den Geschmack auch gebracht hat. Und der Trump von Anfang 26 beweist einfach, dass man solchen Leuten nie irgendwas glauben oder vertrauen darf, weil jetzt doch, ne? Genau, die Kriegsmaschinerie wieder völlig am Laufen ist. Und eigentlich in dem Moment, wo Pete Hegseth das Ministry of Defense in Ministry of War umgenannt hat, war eigentlich schon klar, wohin die Reise gehen würde. Ne? Also, und das von diesem Typen, so, das sind ja brandgefährliche Psychopathen, so. Und das sind die, ja, die diese Entscheidungsgewalt haben. Ja, es ist also eine extrem gefährliche Zeit, selbstverständlich. Und umso wichtiger wäre eigentlich eine Rolle Europas, die ja eben eine strategische Autonomie zu formulieren bereit und auch fähig ist, ne, um sich auch aus diesen Wahnsinnigkeiten herauszuhalten, ohne dass ich jetzt ein besonders gutes Rezept hätte dafür, wie die sich multipolarisierende Welt friedlich gestaltet werden kann, außer die üblichen alten Sachen von Diplomatie, Völkerrecht und Deeskalation. So. Aber ja, Donald Trump, ich habe ihn auch im Buch bezeichnet als Abstiegsmanager der westlichen Vormacht und das ist er. Ne? Und da ist eben das Problem. Das Management macht er, das können wir nicht vorhersehen. Das ist wirklich sozusagen wir sind in einem Moment der Geschichte, wo das Ende dieser Ordnung, die ja für manche auch sehr gut war, für andere weniger gut, verwaltet wird von Donald Trump. So. Und das ist so wahnsinnig, dass man eigentlich, genau, eigentlich den Zugang eines Comedians braucht, um das irgendwie zu begreifen. Es ist eigentlich total schwer zu begreifen. So. Aber er ist das, also er ist sozusagen die Figur, die in die nächste Ordnung überführt. So. Und man muss halt irgendwie nur beten, dass es ohne Weltkrieg, vonstatten geht. So, aber ja, brandgefährlich. Und es stimmt, dass die politischen Klassen auch in unserem, in Deutschland auf jeden Fall ja damit überlastet sind, überfragt sind. Ne? Wenn du dir auch Friedrich Merz anschaust, das ist jemand, der ist zur Zeit des Kalten Krieges groß geworden. Das ist jemand, für den die westliche Vormacht sagen Teil seines Naturells ist. Ne? Das aufzugeben und sich zu überlegen, wie die Welt auch anders aussehen könnte und wie man da hinkommen könnte, einigermaßen unfallfrei. Diese politische Überlegung ist eigentlich, die ist nicht im Programm drin, die ist nicht einkodiert. Na, und die ist auch, glaube ich, im deutschen politischen System, auch im medialen System, wirklich relativ schwer zu vermitteln. Und die Frage ist es jetzt zu spät? Weil die Lösung, die ja gerade formuliert wird, ist die von militärischem Keynesianismus. Also einfach viel Geld in die Hand nehmen, aufrüsten und dann irgendwie diffus Geopolitik machen und die Normen und Werte, die man ja angeblich aufrechterhalten hat bis vorgestern, jetzt mal ein bisschen ad acta zu legen und an die eigenen Interessen zu denken, als hätte man das vorher nie getan. Das ist ja das Rezept und das ist brandgefährlich. Also da könnte am Ende sehr gut sozusagen eine AfD-geführtes Deutschland stehen mit einer großen Bundeswehr. Und ob man da leben möchte, weiß ich nicht.
Gut, Daniel, ich glaube, wir können es da belassen. Das war ein starkes Schlusswort. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Ja. Für alle Zuhörer, Daniels Artikel, den wir jetzt gar nicht besprochen haben. Aber Daniel hat einen Artikel in der kommenden Jacobin-Ausgabe, die in 2 oder 3 Wochen erscheint. Tatsächlich dann zum Verhältnis Deutschland-Israel und wie die letzten Jahre vielleicht oder vielleicht auch nicht den deutschen Blick auf den Nahen Osten verändern werden, kann ich allen empfehlen. Gut, Daniel, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war wieder eine Folge von Jacobin Weekly. Herzlichen Dank an meinen Gast Daniel und natürlich an euch fürs Zuhören. Wie ich bereits am Anfang der Folge angekündigt habe, dies war voraussichtlich die letzte Folge von Jacobin Weekly. Nicht für immer, allerdings schon für die nächsten Monate. Zum einen, weil ich selber eine kleine Pause einlegen werde und weil wir insgesamt als Jacobin im Zuge unseres Relaunches neue Podcast-Formate entwickeln. Dazu gehört nicht nur eine neue Version von Jacobin Weekly, also diesen Podcast wird es auch weitergeben, aber auch neue Podcasts mit anderen Gesichtern und anderen Stimmen, die vielleicht auch ein bisschen besser Deutsch sprechen als ich. Deshalb möchte ich mich bei euch allen bedanken für die letzten 2 Jahre. Es war mir eine große Ehre, mit so vielen tollen Autorinnen und Autorinnen zu sprechen und auch zu wissen, dass so viele von euch den Podcast tatsächlich auch gehört und gemocht haben. Ich freue mich, dann spätestens im Herbst zurückzukommen in einem anderen Format, vielleicht auch mit ein paar anderen Gesichtern dabei. Aber ich bin mir sicher, dass es euch zumindest genauso gut, wenn nicht besser gefallen wird, als dieser Podcast es getan hat. Bis dahin.